Ja, Kämpferseele, die Stürme meines Lebens, so lautet der Titel von deiner Autobiografie, aus der wir heute auch viel hören. Und so haben wir auch diesen Morgen so überschrieben. Ist oder beziehungsweise war dein Leben ein Kampf?
Ja, also ein großer Teil, ja. Also wie wir es vorher gehört haben, zu Beginn überhaupt nicht, wirklich kein bisschen. Es war so idyllisch und es hat alles gestimmt, alles gepasst. Und erst eigentlich, als ich da in die große Welt gezogen bin, da wurde es wirklich heftig.
Da hat es gestürmt.
Genau, da hat es wirklich gestürmt, ja.
Ja, wir fangen mal an. Nach deiner Ausbildung zur Lehrerin hast du direkt deinen Entschluss, also nicht nur zu quatschen, so steht es wörtlich hier drin, sondern zu handeln, in die Tat umgesetzt. Du bist dann in den Dschungel nach Costa Rica, wo du 3 Missionarskinder unterrichtet hast zunächst mal. Und nach deiner Rückkehr, nach 1,5 Jahren, da hast du gespürt, du hast Feuer gefangen für Südamerika. Und wie ging es dann weiter? Wie bist du dann in Brasilien gelandet?
Ja, das kam so, dass ich habe ja da bis dahin schon ein paar Bücher geschrieben gehabt und mein Verlag hat sich mit mir zusammengesetzt, was als nächstes dran käme. Und da zuerst war Pferdebücher war eine Idee und ich sagte, ich kann nicht mal reiten, das ist keine gute Idee. Und dann kam wirklich die Idee, schreib was über Straßenkinder. Ich glaube, das wird die Leute interessieren. Und ich sage, okay. Und warum Sao Paulo, Brasilien, ist schlicht und einfach, die Idee gefiel mir, was zu schreiben über Straßenkinder. Und ich habe zu Hause Atlas aufgemacht und Adleraugensystem, so mit dem Finger, da wo mein Finger landet, da fliege ich hin, weil Straßenkinder gibt's auf der ganzen Welt. Und mein Finger ging runter bei Sao Paulo, Brasilien. Und da ging ich hin.
Echt jetzt, ja. Der Hammer. Ja, beschreib uns mal deinen ersten Tag. Wie muss man sich das vorstellen? Wo findet man die Straßenkinder, die Arbeit dort? Ja, nimm uns mal mit in deinen ersten Tag so.
Der erste Tag, da hatte ich einfach Schiss. Ich hatte sowas von Angst. Ich habe 1-2 Bücher gelesen über Straßenkinder und das ist nicht so lustig und einfach gefährlich. Und ich zum ersten Mal, Sao Paulo, Riesenstadt, 20 Millionen und so. Und ich habe all meinen Schmuck, so viel hatte ich zwar nicht, aber alles versteckt und so. So bin ich nicht rumgelaufen. Und alles versteckt, damit ich ja nicht ausgeraubt werde. Ich hatte einfach ein bisschen Schiss, dass ich da was passiert. Und dann kam ich da in dieses Projekt rein, wurde herzlich begrüßt. Und dann ging es los und ich ging mit den Mitarbeitern auch auf die Straße. Und da muss man nicht weit gehen. Also die hocken an jeder Straßenecke. Und es gibt so Gebiete, wo sie wirklich sehr stark vertreten sind. Und da gingen wir dann hin.
Ja, wie wurden denn die Aufgaben so verteilt, beziehungsweise, ja, beschreib uns mal, was habt ihr dann gemacht? Ihr habt die Kinder besucht. Ich meine, am Anfang bist du ja auch nur gekommen, erstmal um Material für dein Buch zu bekommen.
Genau, also die sind so verschiedene Abschnitte. Der erste Abschnitt war wirklich nur einen Monat in Sao Paulo in einem Projekt. Und da sind wir nicht sehr viel auf die Straße, sondern die Jungs, es waren nur Jungs, die kamen dann zu uns ins Nachtprojekt. Das war so, da durften sie übernachten und wir haben sie dann jeweils nach Waffen und Messern untersucht, wenn sie reinkamen. Und haben alles, was wir gefunden haben, und zwar viel, haben wir jeweils zur Seite gelegt und ihnen am nächsten Morgen zurückgegeben. Und das klingt so komisch, aber sonst wären sie gar nicht gekommen. Hätten wir ihnen die Waffen abgenommen und nicht mehr gegeben, dann hätten sie auf der Straße übernachtet. Und wir wollten, dass sie zu uns ins Projekt kommen. Und dann gab es jeweils eine Andacht und Abendessen, viel Reis, viel Bohnen, so getürmte Berge. Und dann noch Spiele machen und dann langsam aber sicher ins Bett gehen. Und am nächsten Morgen Frühstück und wieder ab auf die Straße. Ja. Mhm.
Ja, kannst du uns sagen, beziehungsweise gibt es da Zahlen, wie viele Jugendliche aus so einem Milieu überhaupt wieder freikommen? Beziehungsweise was war für euch mal ein Erfolgserlebnis oder kann man das jetzt so gar nicht messen?
Es ist ganz schwer messbar. Also in Zahlen kann ich es gar nicht sagen. Es gibt Millionen von Straßenkindern, das kann ich sagen. Ich habe Tausende kennengelernt, das kann ich auch sagen. Und wir haben auch viele verloren. Entweder die meisten nie mal wieder gesehen, das meiste ist wirklich eine Einmalbegegnung und nachher nie wieder. Entweder weil sie umgebracht worden sind oder weil sie im Gefängnis gelandet sind. Und aber so Erfolgserlebnisse hatte ich meistens bei denen, wo ich es niemals erwartet hätte. Also vielleicht ein Beispiel, wenn dafür Zeit ist, das begeistert mich heute noch. Das war von einem Straßenjungen, Der hat mich mit dem Tod bedroht. Der war so, hat mir wirklich gesagt, ich bring dich um, wenn ich das nächste Mal sehe. Und ich so, oh nein. Und der wusste, wo ich wohne. Das war nicht sehr gut. Und der hat mich nicht umgebracht, Gott sei Dank. Und ich habe ihn lange, lange nicht mehr gesehen. Und als ich später, viele Jahre später, zurück nach Brasilien flog einmal und ins Kino ging, ich habe da gar nicht mehr mit den Straßenkindern gearbeitet. Plötzlich, das war so ein Riesensaal wie hier, ruft mir einer von hinten, Chia Damaris, die haben mich immer Tante genannt, das ist so in Brasilien, Chia Damaris. Und ich so, und dann stürmt mir der so entgegen und ich sage, um Himmels Willen, was passiert jetzt? Jetzt hat er mich doch gefunden quasi. Und dann umarmt er mich und sagt, ich habe es geschafft. Ich habe meine erste CD rausgegeben, ich bin jetzt so ein Rapper und so. Und ich, ach, das gibt's ja gar wow. nicht. Toll,
ja.
toll.
Ja, ja, ja. Ja, du hast ja viele Bücher und auch wahre Lebensgeschichten aufgeschrieben, denen du begegnet bist. Und also ich habe ja nur 3 Bücher von dir gelesen und die hatten es wirklich in sich. Also sie haben mich echt tief berührt. Und natürlich war ich da auch ein bisschen naiv. Also da gingen mir schon die Augen auf, dass jetzt Straßenkinder nicht nur irgendwo an der Ecke sitzen und immer nur um Brot betteln, sondern dass es ja wirklich die Mafia ist da. Und wir wollen mal in eine Geschichte eintauchen. Ein Straßenkind, Mädchen namens Shannon, das ist in den 80er Jahren, du hast das Buch auch dabei. Sie ist Brasilianerin und sie lebte bei den Großeltern und zog dann mit 9 Jahren, weil sie unbedingt wollte, zu ihrem Vater in die USA. Von ihm wurde sie misshandelt und wirklich auch komplett vernachlässigt, so dass sie dann abgehauen ist und auf der Straße gelandet ist. Und die Folgen waren dann, sie kam in eine Gang, sie hat Drogen genommen, sie hatte Kontakt mit Okkultismus, Mord und Totschlag. Und schließlich ist sie im Knast gelandet. Und der Vater war aber ein angesehener Professor und sie hat nicht gerade zu einem guten Ruf gedient. Und so wollte er sie wieder zurück nach Brasilien fliegen. Das hat er dann auch getan, zu den Großeltern, und sie dort wieder absetzen. Ja, beschreib uns mal, wie hast du diese junge Frau kennengelernt?
War meine Nachbarin.
Ach was. Okay.
Ich habe da in einem Studentenwohnheim gelebt. Und ja, sie war wirklich meine Nachbarin, also die Tür nebenan. Und dann bin ich mit ihr in der Küche, wir hatten eine gemeinsame Küche mit den Studenten. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und sie erzählt mir das. Und ich so, Shannon, ich muss eines Tages ein Buch über dich schreiben. Und sie so, okay. So ist das gekommen. Und sie war auch die Erste, die mich mitgenommen hat auf die Straße zu den Straßenkindern. Und ins Gefängnis hat sie mich auch mitgenommen. Also eine unglaubliche Frau, wirklich. Ist ja, gleich alt wie ich.
Beschreib sie uns mal ein bisschen.
Ja, sie einfach sehr, sehr lebendig und hat sich total auf die Kinder eingelassen. Und es war für mich ein Privileg, auch sie kennenzulernen und mit ihr auch rumzugehen auf der Straße. Und eben einmal durfte ich sie im Gefängnis begleiten bei Jugendlichen. Das sind ja die Kinder und Jugendlichen auch schon im Gefängnis. Und wir sind da in einem Gefängnis gewesen, im Innenhof. Und dann habe ich gesehen, wie die Jungs, waren nur Jungs, an ihren Lippen klebten, als sie einfach ihre Lebensgeschichte erzählte und einfach gesagt hat, Leute, lasst das mit den Drogen, es kommt nicht gut, lasst das und so. Und ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie macht heute noch Gefängnisarbeit. Also hoch geniale Person, hat mir tief Eindruck gemacht, mit ihr unterwegs zu sein.
Ja, und sie hing ja wirklich tief drin. Sie wollte sich mehrmals das Leben nehmen und es hat nicht geklappt. Wie kam es in ihrem Leben? Also sie war ja wirklich in der Scheiße drin, muss man so sagen. Und wie kam es in ihrem Leben zur Wende?
Das ist ganz spannend. Also bei jedem ist es ja anders. Und bei ihr war es so, dass sie einen Pastor kennengelernt hat, der Caesar, also Cäsar hat er geheißen. Und sie wollte nichts wissen von Gott und so, wirklich nicht. Aber der Pastor hatte sich immer um sie gekümmert. Und irgendwie eines Tages war er so bedrückt, irgendwie so total bedrückt. Und dann hat sie jemanden gefragt, warum ist der Pastor eigentlich so bedrückt? Und dann haben sie gesagt, ja, seine Mutter ist gestorben. Aber das ist nicht, weswegen er bedrückt ist. Was, das ist es nicht? Nein, wegen dir. Weil er sich so Sorgen macht, dass du in so einem Dreck lebst und einfach nicht rauskommst. Und das hat sie so bewegt, dass jemand sich so wegen ihr sich so Gedanken macht und so bewegt ist, und das hat sie selber so bewegt, dass ich, wow, den Gott will ich auch kennenlernen. Und so kam die Wende.
Ja, sie wurde Christ und hat wirklich angefangen, mit Gott zu leben. Doch dann auch ändert sich das Leben nicht von heute auf morgen. Aber es hat sich verändert. Aber einem konnte sie partout nicht vergeben. Der Hass zu ihrem Vater, der saß so tief. Und eines Tages wusste sie auch, dass sie ihm begegnen würde. Und da wollte sie ihn umbringen. Wer hat sie aufgehalten?
Das weiß ich nicht mehr, muss ich ehrlich gestehen. Es ist schon so lange her. Oh, ich muss mein Buch mal wieder lesen. Es ist so lange her. Aber ich weiß einfach, dass sie ihm wirklich vergeben hat. Also, dass Gott ihr irgendwie, ich weiß nicht mehr wie, begegnet ist und sie da keinen Hass mehr hat. Und es war einfach weg. Es war wie weg. Mhm. Das ist wirklich hab ich heilen, so in Erinnerung.
Dass ja. sie ja innerlich auch heilen konnte und ihn nicht umgebracht hat, weil das hatte sie vorher. Ja, kommen wir wieder zurück zu deiner Arbeit, zu eurer Arbeit im Projekt. Mit solchen Schicksalen hattet ihr ja tagtäglich zu tun. Was hat dich motiviert? Und beschreib uns mal ein bisschen, wie lief's auch bei dir im Team? Wer hat denn da sonst noch so mitgearbeitet?
Das waren eigentlich, ein paar davon waren ehemalige Straßenkinder. Also gerade die zwei, über die ich ein Buch auch geschrieben habe, der Marcio und der Valdir, die waren mit im Team. Und dann noch zwei, drei andere. Also wir waren etwa fünf. Ja, wir waren etwa fünf und haben uns da abgewechselt. Und ein Nachtwächter quasi, der über Nacht da gewesen ist, das war unser Team. Ja, ach, ein Flugzeugentführer, aber das war später, ja. Der war auch noch mit dabei.
Und wie lief's im Team? War das immer so alles reibungslos?
Kommt drauf an, wahrscheinlich, ich weiß, worauf du anspielst. Nein, es lief eigentlich schon reibungslos zuerst. Aber dann gab's wirklich Probleme, weil ich ausgeraubt worden bin von einem aus meinem Team und ich wusste nicht von wem und das waren auch meine besten Freunde. Ich habe alles mit denen gemacht, mein Leben mit denen geteilt und eines Tages ich hatte Geld mit dabei, ziemlich viel Geld, weil ich ein Straßenkinderhaus umbauen wollte und ich hatte das in Bar mit dabei. Das waren umgerechnet so, das waren vielleicht 20.000 Euro, viel viel Geld und die Bank hatte schon zu und dann habe ich konnte ich es nicht mehr auf die Bank bringen und sagte meinen Leuten, meinen Freunden und meinem Team, Leute, es war zu spät, ich muss es erst Montag auf die Bank bringen. Ich hoffe, da passiert nichts. Ich habe das Geld jetzt bei mir im Schrankfuß. Ich war so naiv. Also ich war so naiv. Passiert da was? Nee, natürlich passiert da nichts. Keine Sorge. Und dann an diesem Sonntag habe ich gepredigt, das weiß ich noch, im Gottesdienst. Und als ich nach Hause kam, war auch eingebrochen worden und ich wusste nur fünf Leute, mein Team wusste das. Und dann war so wie Agatha Christie mäßig, die Polizei ist gekommen und ich guck alle in die Augen, meine fünf besten Freunde und weiß, einer ist es gewesen und hat das Geld gestohlen. Das war furchtbar.
Ja, du wurdest sogar zweimal ausgeraubt in einem Jahr. Du wurdest teilweise wirklich schlecht behandelt, betrogen, hintergangen, auch von deinen Leitern und von der Organisation. Und irgendwann hattest du sogar selbst ein Haus, das du geleitet hast, Casa Damares. Aber es gab doch immer wieder einen Rückschlag nach dem anderen. Und so dein Grundvertrauen in die Menschen, das ist schon gebröckelt. Ne? Nach einem Aufenthalt in der Schweiz, dann wurde dir sogar gesagt, du darfst nicht mehr dein eigenes Haus des Casa Damares betreten und deine Wohnung war auch total zerstört, mit Ameisen und wirklich richtig böse, Hund in die Schuhe gepinkelt und sonst was. Also es war schlimm und ich lese uns mal ein paar Zeilen aus deinem Buch. Ich setzte mich aufs Bett und begann bitterlich zu weinen. Was tue ich hier eigentlich? Fragte ich mich ernsthaft. Wie viel soll ich mir eigentlich noch gefallen lassen? Wann ist es genug? Alles, was ich möchte, ist, den Straßenkindern zu helfen. Warum ist das nur so verflucht schwer? Was willst du von mir her? Schrie ich schluchzend. Soll ich wieder nach Hause fliegen? Warum nur hassen mich alle so sehr? Wie kamst du zu diesem Hass? Und du hast ja wirklich mit Gott gehadert. Hast du eine Antwort von ihm bekommen?
Ich habe nur einfach wieder das Durchhaltevermögen bekommen von ihm. Also es sind ja viele so Dinge passiert, also ich nenne sie immer so Axthiebe an meinem Leben und einer schlimmer als der andere, immer von den engsten Vertrauten und dann kann man irgendwann einfach nicht mehr. Und ich habe so viel geweint vor Gott, auf den Knien und wirklich gefragt, ja, ist denn das wirklich mein Weg oder soll ich eben nach Hause? Und immer so nach 3-4 Stunden durchheulen oder die Nächte durchheulen, kam plötzlich, jedes Mal kam so ein Frieden in mich. Also es war nie, dass ein Engel erschienen ist oder Gott zu mir gesprochen hat, bleib hier, nie. Das war aber einfach so ganz tief in mir drin plötzlich, so einfach so, okay, soll bleiben. Okay, und du bist bei mir. Wir schaffen das zusammen. Okay, ich bleibe.
Weil rein menschlich hätte man ja auch sagen können, komm, ich schmeiße es
ja,
hin. Was soll das?
Immer wieder, also, immer
wenn
wieder.
Immer wieder, ja. Ja, ja, was hast du mit dieser Wut im Bauch auch gemacht? Bist du da nicht innerlich, ich meine, wenn du sagst, es kommt immer wieder so ein Axthieb und so, bist du da nicht innerlich, diese Wut, die ist doch gewachsen, bist du da nicht innerlich irgendwie verbittert geworden? Und einmal später schreibst du auch, deine Seele, das hat sich so angefühlt wie mit 100 Pfeilen durchbohrt oder die Seele lag vor dir in 1000 Scherben. Mhm. Und was hat es mit dir gemacht?
Ja, ich konnte nicht mehr, also ich wollte all diesen Leuten, die mir so Unrecht getan hatten und so Böses auch, also wirklich Böses, eben der Hund von meiner Chefin hat sie extra in meine Wohnung gelassen, um über meine Kleider zu pinkeln und solche Dinge. Und so habe ich meine Wohnung vorgefunden, als ich von der Schweiz zurückkam. Solche Dinge, ständig und immer wieder. Und ich habe versucht, diesen Leuten allen zu vergeben, wie es in der Bibel so schön heißt. Und es hat einfach nicht funktioniert. Und in mir ist Bitterkeit gewachsen. Einfach gewachsen und gewachsen. Und ich kam nicht dagegen an.
Einfach nicht. Und warum hat es nicht funktioniert? Oder wie hast du das gemacht?
Ja, das ist natürlich jetzt eine längere Geschichte, bis ich kam daraus. Natürlich, heute, sonst wäre ich heute nicht hier. Es ging so weit, dass ich wirklich fast Gott abgesagt habe, weil ich sagte, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und wenn du Gott das so machst und du sagst, wir sollen vergeben und es funktioniert nicht mal, dann will ich mit dir auch nichts mehr zu tun haben. So weit kam das über die Jahre hinweg, bis Gott dann wirklich mein Herz geheilt hat. Aber in diesem Moment war es einfach nur schlimm, so wie ich vergleich's, es ist wirklich so wie einfach so was Düsteres, Finsteres in einem und man kommt nicht dagegen an. Ich habe das nie gelernt, wie kriegt man denn Bitterkeit los? Und ich wusste nur von früher, da habe ich mal bittere Missionare kennengelernt am Amazonas. Und ich weiß noch, also das, ihr kennt das vielleicht auch so Menschen, wo man so lieber so verströmt man dann komischerweise ja auch so. Ah.
Und so wolltest du nicht werden?
Nein, auf keinen Fall. Und ich merkte, aber ich werde so. Aber eben, wie kriegt man das wieder los? Das wusste ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Ich war wirklich wütend auf Gott und sagte, es geht nicht. Also, das funktioniert einfach nicht.
Ja. Ja, eine Situation war ja auch so, du warst schon eine ganze Zeit lang in Brasilien dann und du hast gehofft, dass du jetzt bald dein Dauervisum bekommst. Mhm. Bist dann fröhlich zur Fremdenpolizei gegangen und dachtest, kannst du es jetzt abholen. Aber da gab es eine böse Überraschung. Landesverweis stand plötzlich im Raum und so gab es immer wieder schwierige Situationen. Wie kam es dazu, des Landes verwiesen zu werden?
Weil ich eben immer gesagt habe, was Sache ist, auch im Projekt. Und da waren eben auch viele, das war viel Korruption auch im Spiel. Und ich habe das aufgedeckt und das wollten die nicht. Und dann wollten die mich loswerden, wirklich die Organisation wollte mich loswerden. Weil quasi jetzt internationale Augen da waren und gesehen haben, was da so läuft, so unter der Hand.
Und ja, du hast ja auch ziemlich viel Geld ist durch dich in die ins Projekt und in die Arbeit geflossen, ne?
Genau. Und ich dachte einfach, ich habe eine Verantwortung für all diese Spendengelder, weil ich bin auch rumgereist, habe von dem Projekt erzählt und dann sammle ich Spenden und dann sehe ich, dass das landet da so irgendwie und ich so, um Himmels Willen. Und als ich das aufgedeckt habe und die Leute zur Rede gestellt habe, war das dann die Folge, dass sie mir, dass wirklich, die sind auf die Fremdenpolizei, streicht dieser Frau das Visum. Und ich habe das Dauervisum beantragt gehabt und dann Stempel rein, raus aus dem Land, innerhalb von 8 Tagen, sonst wäre ich ins Gefängnis gekommen. Ich so, das gibt's doch nicht.
In Brasilien im Gefängnis stelle ich mir nicht so lustig vor, ja. Da hast du schon mit der Angst zu tun bekommen, ne?
Ja.
Ja, ich zitiere mal weiter. Außerdem bin ich es satt, immer nur alleine zu kämpfen. Ich bin 32 Jahre alt und habe immer noch keinen Mann. Es wäre wirklich an der Zeit, mir einen über den Weg zu schicken. Hier in Brasilien allein als Frau diese Arbeit zu tun, ist echt schwer. Asyl spricht schon offen und ehrlich mit Gott, ne? Und damit schlagen wir ein neues Kapitel auf. Ein Mann kam in dein Leben. Wo kam jetzt der plötzlich her?
Ja, wo kam denn der her? Also das war so 2 Wochen bevor ich da aus dem Land gekickt worden bin, ist eine Gruppe zu mir gekommen und einer davon, das war eben, wurde dann später mein Mann, wusste ich damals noch nicht, und der hat den Straßenkindern erzählt, er wäre im Gefängnis zur Welt gekommen und er war Drogendealer, hat auf der Straße gelebt in den USA, ein Amerikaner. Und das fand ich so faszinierend. Und als ich dann zurückkam nach Brasilien, nur als Touristin jetzt, weil ich hatte ja kein Visum mehr, wurde mir ja gestrichen, habe ich mir überlegt, was ich jetzt machen soll. Und dann dachte ich, ich könnte noch mal ein Buch schreiben. In dieser Zeit kann Gott einen neuen Weg weisen irgendwie. Und der kam mir in den Sinn. Und ich dachte, den besuche ich mal. Ich hatte seine E-Mail-Adresse. Und dann flog ich nach Amerika, um ein Buch über ihn zu schreiben. Und dann habe ich mich Hals über Kopf in ihn verliebt. Also wirklich.
Flogst du nach Amerika und hast ihn geheiratet, ne? Das war eigentlich ziemlich schnell geritzt, oder?
Oh ja, das war innerhalb von 2 Wochen geritzt. Also es war wirklich...
Die Damaris ist spontan.
Ja, ich bin sehr spontan. Das war sehr, sehr, sehr schnell. Wirklich sehr schnell.
Beschreib uns das. Das müssen wir wissen.
Ja, genau. Es ist wirklich eine verrückte Geschichte. Ich kam da an, verliebte mich wirklich. Da waren, mein Herz geklopft und so. Und ich habe Gott gesagt, das ist mein Mann. Das ist er. Aber ich sag kein Wort. Ich möchte, dass er mich um meine Hand anhält. So ganz romantisch. Aber er hatte gar nicht vor, mich zu heiraten oder überhaupt zu heiraten. Denn er hatte eine Drogenreha im Wald von North Carolina mit so Jugendlichen, die drogenabhängig waren. Und die sind dann einfach dahin gekommen und wurden einfach frei von Drogen. Einfach so. Und als ich dahin kam, das hat mich total fasziniert und ich dachte dann sowieso, jetzt das muss mein Mann werden. Aber er hatte eben nicht vor zu heiraten, er hatte genug zu tun mit seinen Jungs im Wald. Und als er dann nach Hause fuhr, so, zu seiner WG, wo er gewohnt hat, hat plötzlich wirklich Gott akustisch, das ist verrückt, akustisch zu ihm gesprochen und ihm gesagt, das ist deine Frau. Und er so, ich kenne sie doch gar nicht. Und Gott so, aber ich kenne sie, das ist deine Frau. Und dann kam er in seine WG rein, heulend, weil das so stark gewesen ist, die Präsenz Gottes, hat er später gesagt, so weinend. Und dann sagen die ihm so, was ist denn los, Dimitri, ist jemand gestorben? Und er sagt, nein, ich heirate. Und dann haben die gesagt, was, ja wen denn? Diese Frau da, diese Damari Gomel, er konnte meinen Namen nicht aussprechen. Ja, weiß sie das denn? Nein, nein, nein. Ja, sagst du sie denn? Nein, ich sag nichts, ich sag gar nichts. Und ich wollte ja auch nichts sagen. Und dann hatte ich eine Pizza gegessen und die ist mir nicht gut bekommen. Dann lag ich so...
Du solltest nicht so viel Pizza essen.
Ich sollte nicht so viel Pizza essen. Dann lag ich da im Bett und mir war wirklich schlecht. Und dann kam er rein, setzt sich so ans Bett und sagt so, Damari, ich muss dir was sagen. Gott hat zu mir gesprochen. Dann habe ich ihn gefragt, was hat er denn gesagt? Also, ja, ich soll dich heiraten, aber du darfst sagen, wann. Und ich so, gestern. Und dann musste ich mich übergeben, weil mir war ja so schlecht.
Sehr romantisch, sehr romantisch.
Und dann, ja, das ist unsere ganz romantische Liebesgeschichte. Und dann, wie gesagt, 2 Wochen später, bumm, haben wir geheiratet.
Aber spricht ja für ihn, dass er dich dann trotzdem geheiratet. Ja, ihr habt dann geheiratet und in Brasilien auch nochmal. Und ihr habt eine gemeinsame Vision gehabt.
Ja, wir wollen uns einsetzen für Menschen, die es nicht so einfach haben im Leben. Einfach Menschen, die irgendwie anecken, die nicht so gern gesehen werden, die es schwer haben, die anders ticken als andere. Und für die Menschen wollen wir uns gemeinsam einsetzen.
Mhm. Ja. Und er ist dann mit dir zusammen nach Brasilien gekommen. Mhm. Und ihr habt dann dort auch die Arbeit unter Straßenkindern fortgeführt, ne?
Ja.
Ja. Ja, eines Tages war mal wieder was Spannendes. Die Polizei stand vor der Tür und hat deine Wohnung durchsucht. Du wusstest gar nicht, was los ist. Und du hast dann nur erraten, mehr oder weniger, die haben auch nicht viel gesagt, dass ein Prozess gegen dich geführt wird. Wie lautete die Anklage? Was hast du denn jetzt schon wieder verbrochen?
Ja, ich weiß bis heute nicht, was die Anklage ist, aber ich wurde dann wirklich in dem Sinn, ja, ich musste mitgehen, die hatten meinen Pass, an meinem Computer hatten alles und ich musste in den Gericht, aufs Gericht irgendwie und ich hatte nicht mal einen Anwalt und dann war da irgendein Staatsanwalt, denke ich, keine Ahnung, und der hatte so eine Akte über mich, so dick. Und da ist mir ganz anders geworden, weil normalerweise in den Krimis hier, da ist immer dasselbe, oder? So ein Mäppchen und dann wird er so aufgeschlagen und ist ein Bild da drin. Nee, das war so dick. Und ich habe gedacht, was haben die denn über mich? Ich habe ja nichts gemacht. Und dann haben die nur 3 Stunden lang mich verhört und um den Brei herumgeredet und immer wieder angedeutet, ich könne ins Gefängnis kommen und so. Und ich wusste aber nicht, was los war. Ja. Er hat mich dann wieder freigelassen und ich wusste einfach, nee, also so kann es nicht weitergehen. Ich hatte so Schiss.
Ja.
So Schiss.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Irgendwann, überspringen wir mal ein bisschen, irgendwann seid ihr dann sogar in Deutschland gelandet, ne? Ja. Ihr habt hier eine Arbeit gefunden. Ja. Ihr Mann war gar nicht weit weg von hier in Bruchsal.
In Gochsheim.
In Gochsheim, ja.
In Gochsheim.
Angestellt als Jugendpastor. Ja. Also das wäre jetzt auch wieder eine neue Geschichte nochmal, aber das überspringen wir mal ein bisschen. Ihr habt hier gearbeitet. Wie ging es Dimitri denn gesundheitlich?
Ja, er hatte schwere Diabetes und deswegen muss er halt immer spritzen, damit er gesund bleibt. Und auch von seiner Vergangenheit mit seiner Drogenvergangenheit halt, muss er auch sonst viele, viele Medikamente schlucken, eigentlich die ganze Zeit.
Ja, es wurde auch eine psychische Erkrankung bei
das
ihm
auch,
festgestellt.
Genau. Bipolare Störung, das auch noch, genau.
Und ihr wart dann im Sommer ab und zu auch bei Sommereinsätzen in Brasilien, aber da gab es dann wieder so eine Situation, wo es dir wirklich heiß war und wo ihr gedacht habt, das hing dann auch mit dieser Anklage noch zusammen, wenn ich es richtig weiß, dass ihr gedacht habt, du musst das Land verlassen. Da wurde es wirklich brenzlig und ihr habt gedacht, ihr müsst jetzt hier raus. Und Flugzeug war euch schon zu unsicher und dann habt ihr gedacht, Hals über Kopf, ihr nehmt den Bus nach Paraguay über die Landesgrenze. Ja, ihr saß dann in diesem Bus und wie ging's da, Dimitri? Er hatte dann wieder so einen Schub.
Erzähl genau, das war wirklich genau nach dieser Verhaftung, wo ich vorher erzählt habe, das war genau da, dass wir gesagt haben, es geht nicht mehr. Und der immer angedeutet, du könntest verhaftet werden und so. Und deswegen wollte ich nicht mehr fliegen. Ich hatte so diese Bilder im Kopf von all diesen Filmen, Hollywood-Filmen, oder? Wo man über die Grenze geht und macht piep, piep, piep und alle kommen mit Maschinengewehren und so. Und ich dachte so, das passiert mir jetzt dann. Und dann dachten wir, Bus, über die Grenze nach Paraguay, da werde ich ja wohl nicht registriert sein, obwohl ich ja nicht mal wusste, was vorliegt. Es lag ja nichts vor. Und dann hatte er wieder so einen Schub. Und wenn er so einen Schub hatte, bipolare Störung, dann hat er die Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden können von was eben nicht real ist. Und dann hat er immer gemeint, die Polizei, das FBI sei hinter ihm her. Und das ging wieder so im Bus und dann hat er mich nicht mehr erkannt und dachte, ich sei auch vom FBI und ich wäre hier und sobald wir an die Grenze kommen, würde er verhaftet. Und ich sagte ihm, nein, es ist alles in Ordnung, es ist alles gut. Und er hat so Panik geschoben, dass irgendwo unterwegs hat der Bus gehalten, damit irgend so ein Bauer aussteigen konnte für seine, und dann ist er ausgestiegen und hat sich geweigert, wieder einzusteigen, weil an der Grenze wird er ja verhaftet.
Ja. Wie hast du ihn wieder in den Bus gekriegt?
Irgendwie habe ich versucht, ihn wieder reinzukriegen. Ich weiß nicht mehr wie. Er kam wieder rein, völlig panisch. Und dann kamen wir an die Grenze und dann mussten alle aussteigen aus dem Bus und zu Fuß über die Grenze laufen, um dann wieder in den Bus einzusteigen. Und da sind wirklich Leute mit Maschinengewehren. Und mein Mann hat Panik geschoben und hat so geguckt, so. Und ich meine, da kann man sich ja vorstellen, dass genau die dann da denken, was läuft denn, was ist mit dem? Und ich immer, Dimitri, sei ruhig, das ist alles gut. Dabei hatte ich ja Schiss, ich werde verhaftet an der Grenze. Und ich dachte, wenn er jetzt sich so benimmt, dann werden wir beide verhaftet. Und er die ganze Zeit nur so, und du siehst da, und Maschinengewehr und so, und die sind wegen mir hier, ich werde verhaftet, das ist das FBI. Und ich so, nein, ist es nicht. Und ich innerlich Panik und Sturm gebetet. Und irgendwie sind wir durch diese Grenze gekommen, ich weiß nicht wie. Und dann ist er noch nachts noch abgehauen vom Hotel. Und ich habe ihn nicht mehr gefunden, weil er immer noch gedacht hat, das FBI ist hinter mir her. Er ist dann irgendwie wieder zurück. Ach, das war furchtbar.
Ja, aber Gott hat ihn doch wieder zurückgebracht und wieder auf den Boden der Tatsachen.
Ja.
Ja, dann kam der 21. Mai 2017. An diesem Morgen lag dein Mann tot im Bett. diabetisches Koma und deine Welt brach komplett auseinander. Ja, du hast eine Welle der Anteilnahme und des Mitgefühls erlebt. Das war Wahnsinn, wie Menschen dir Rückmeldungen gegeben haben, wie er sie geliebt hat, wie er sie angenommen hat. Ihr habt auch hier in Deutschland immer wieder die schrägsten Vögel, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, bei euch zu Hause gehabt. Er hat die Menschen einfach so gesehen und sie immer wieder ermutigt, don't give up. Und auch Jesu Liebe für jeden einzelnen Menschen hat er so weitergegeben. Er war wirklich so erfüllt, weil er sie selber auch erfahren hat, weil er auch aus dem Tief, aus dem Loch kam. Ja, wie bist du mit dem Tod fertig geworden?
Ja, überhaupt nicht. Also es war wirklich, meine Welt ist zusammengebrochen, weil Gott hat uns zusammengebracht und wir waren auf den Tag 15 Jahre zusammen. Auf den Tag wirklich. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil ich habe Gott auch gesagt, wir waren so ein Power-Team für dich. Also ich habe gesagt, wieso nimmst du ihn mir jetzt weg? Obwohl wir doch für dich so viel in Bewegung gesetzt haben. Das habe ich nicht verstanden. Und es hat so weh getan. Es war wie wenn jemand die Hälfte meines Herzens rausgerissen hätte. So kam es mir vor. Also, und sind auch all diese anderen Dinge, die diese Axthiebe und es war wie ein Tsunami, den es dann ausgelöst hat. Und ehrlich gesagt ist dann plötzlich mit Dimitris Tod auch wieder all diese Dinge, die schon passiert sind, diese schlimmen Dinge, das ist alles wieder hochgekommen. Alles hochgekommen. Und die Bitterkeit mit dazu.
Ja, wie hast du dann letztendlich Heilung erfahren, dass du jetzt heute hier sitzen kannst und auch so drüber reden kannst?
Das war ein jahrelanger Prozess, muss ich ehrlich sagen. Es hat ein paar Stationen gegeben, die ganz wichtig waren, weil an diesem Punkt wirklich, als Dimitri gestorben ist, da war ich mit Gott sozusagen durch. Also ich habe ihm dann wirklich gesagt, du sagst in deinem Wort, du gibst uns nie mehr zu tragen, als wir zu tragen vermögen. Und ich sagte ihm ins Gesicht, also ihn angeschrien, gesagt, das stimmt nicht. Es war zu viel. Es war einfach jetzt, das ist jetzt zu viel. Wie viel soll denn ein Mensch ertragen? Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und ich habe manchmal wirklich, bin mit dem Auto irgendwo hingefahren, nur um einfach zu schreien, im Auto zu schreien. Und Gott zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und wie gesagt, die Bitterkeit kam wieder hoch. Und es kam sogar Hass mit hoch. Gegenüber allen. Also ehrlich gesagt, und auch gegenüber Christen das auch, weil ich so viel verletzt worden bin, auch von Christen und alles, das muss man sich wie ein Tsunami vorstellen, das hat alles aufgewühlt und alles das, was ich eben vorher nicht konnte und auch nicht wusste, wie damit umgehen, mit dieser Bitterkeit, das kam wieder hoch und ich habe nur Gott gesagt, jetzt musst du mir helfen, also entweder du zeigst dich mir jetzt mir, oder wir zwei sind durch. Ich will nicht mehr.
Hat er sich dir gezeigt?
Hat er.
Inwiefern? Du hast auch Zuschriften auch bekommen oder wo dich Menschen wirklich auch dich um Vergebung gebeten haben.
Ja.
Das hat dir geholfen?
Das hat geholfen. Also auch gerade von der Vergangenheit in Brasilien hat tatsächlich, das war unglaublich, hat eine Frau und die hatte nichts mit allem zu tun, aber die war in der Schweiz von dieser Organisation und die hat sich im Namen der gesamten Organisation bei mir entschuldigt für all das, was mir da angetan worden ist. Und das hat so viel Heilung in mich gebracht.
Das war Balsam für die Seele.
Das war Balsam für die Seele. Einfach so ein, das habe ich auch immer Gott gesagt oder für mich so gedacht, wenn nur jemand mal sagen würde, es tut mir leid.
Ja, ja.
Und als das dann endlich kam, dass jemand sagt, es tut mir leid, was geschehen ist, kannst du uns vergeben, es tut mir leid.
Da konntest du dann auch vergeben.
Dann konnte ich auch. Das war dann so wie, ja, endlich sagt mal jemand, es tut mir leid.
Und es lief nicht richtig oder es war nicht okay.
Genau, ja. Es war nicht okay, was geschehen ist. Tut uns leid. Und das war eine Sache. Und eine andere Sache, die ich vielleicht auch noch dazu erzählen muss, weil es war so eindrücklich, als ich eben Gott sagte, jetzt musst du mir entgegenkommen. Wirklich, wirklich entgegenkommen. Und dann wusste ich, ich muss einfach wieder mal in eine Gemeinde gehen, weil ich eben auch so viel Negatives von Christen erfahren hatte. Und ich dachte, das muss heil werden in einer christlichen Gemeinde, sonst geht das nicht. Und ich ging dahin in eine Gemeinde, wo es so ein bisschen abgedunkelt war. Und dann habe ich nur geweint die ganze Zeit, einfach geweint und gesagt, Gott, heile mich und gebrauche mich, heile mich und gebrauche mich. Und als ich wieder aufstand, kam eine Frau auf mich zu und hat mich erkannt und gesagt, du bist doch die Damaris Kofmehl, wie schön, dass du hier in unserer Gemeinde bist. Und ich dachte nur so, wenn du wüsstest, wie es hier drin aussieht, so, Und dann habe ich begonnen zu weinen, weil ich konnte gar keine Worte mehr finden. Und dann hat die Frau sich neben mich gesetzt und mit mir geweint. 20 Minuten lang hat diese Frau mit mir geweint und sie wusste nicht mal, was los ist. Sie hat mich auch nicht gefragt. Und das mit mir, so diesen Schmerz zu ertragen, einfach da zu sein, das hat wirklich auch mein Herz geheilt. Ja.
Ja, du hattest gute Zeiten, spannende, herausfordernde Zeiten, aber auch wirklich schwere Zeiten erlebt und manch harten Sturm.
Ja.
Und trotz Verletzungen, hintergangen werden, Korruption und enttäuscht werden und dem Verlust deines Mannes hast du den Glauben trotzdem nicht aufgegeben. Und ich meine, wir, unsere Zuhörer, jeder erlebt, also nicht solche Stürme wie du, aber jeder hat zu kämpfen an der einen oder anderen Stelle, ist mit Situationen überfordert oder die Dinge entwickeln sich nicht so, wie man sich's erhofft oder gewünscht hätte. Und von daher haben auch wir unsere Enttäuschungen und unsere Kämpfe. Ja, was würdest du uns mitgeben? Warum lohnt es sich trotzdem, an Gottes Seite zu bleiben?
Also ich habe halt einfach die Erfahrung gemacht, dass er mich festgehalten hat. Also ich muss wirklich sagen, es gab Zeiten, da konnte ich nicht mehr beten. Ich konnte nicht mehr die Bibel lesen. Ich wollte die am liebsten in die Ecke werfen. Ich habe sogar die Bibel aufgeschlagen und versuchte, so angestrengt da zu lesen. Und ich war so enttäuscht, weil ich dachte, es spricht nicht mehr zu mir. Es sagt mir gar nichts mehr, weil ich so kaputt war. Und ich konnte Gottes Stimme nicht mehr hören, so durch die Bibel hindurch. Es war weg, alles weg. Und heute muss ich einfach sagen, Er war es, der mich gehalten hat.
Er hat dich gehalten, ja.
Er war es.
Ja. Und trotzdem aber auch Gottes Wort, die Bibel, wo wir sein Willen lesen und immer wieder Worte von ihm lesen dürfen, hast du schon auch beim Wort genommen und gab dir schon immer wieder auch Kraft und Wegweisung und Mut, auch weiterzumachen. Du hast uns einen Vers aus der Bibel mitgebracht.
Ja.
Und was bedeutet er dir, wenn uns das so zum Schluss noch sagst?
Ja. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und das ist, also schon nur wenn ich den lese, denke ich, das ist so toll. Einfach zu wissen, egal was passiert in unserem Leben und dass wir keine Angst haben müssen und dass wir erlöst sind und dass er uns kennt und dass er sagt, du gehörst zu mir. Du bist mein. Und ich lass dich nicht fallen, auch wenn es manchmal sich so anfühlt. Und wenn wir manchmal durch wirklich dunkle Täler gehen und nichts mehr sehen, nichts mehr spüren, nichts mehr hören, nichts mehr lesen können, irgendwie ist alles weg und nur noch Zweifel und Angst und so. Und dennoch sagt er, du bist mein, keine Sorge, ich bin da.
Ja.
Ich bin da und das gibt mir so einen Trost, so eine Hoffnung.
Ja.
Ja,
da kann man nur noch sagen Amen. So ist es. Vielen Dank. Wir sind schon am Ende. Vielen Dank, dass du uns so ein bisschen durch dein Leben mitgenommen hast. Und man kann in deinem Buch wirklich auch noch in Details sehen, wo du gekämpft hast und wo Gott dich trotzdem durchgetragen hat. Du hast auch, deine Schwester ist bei dir und ihr habt einen Büchertisch aufgebaut, wo so einige Bücher auch da sind und du bleibst auch noch ein bisschen zum Gespräch. Also wenn noch jemand entweder Portugiesisch üben möchte oder nochmal...
Ja, Portugies, por favor.
Genau. Ja. Oder das Gespräch mit dir suchen möchte, der ist ganz herzlich willkommen. Du bist noch ein bisschen da. Und wir haben dir ein kleines Geschenk. Also irgendwie denke ich, das ist vielleicht nicht ganz passend so ein Schokolädchen jetzt, aber jetzt
nimmst
du eine Schokolade mit in die Schweiz.
Oh,
ganz
danke.
Herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Wir
Dankeschön.
Wünschen dir alles Gute von der Gemeinde, Gottes Segen.
Danke.
Und wir singen jetzt gemeinsam auch noch Lieder, wo wir das Gehörte auch nochmal in Liedern verarbeiten können und wo wir auch Zusagen nochmal von Gott bekommen, dass er bei uns ist.
Ja.
Und ja, wie gesagt, alles Gute und vielen Dank, dass du bei uns warst.
Dankeschön, Dankeschön.